das Thema Rom unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt.
Aber der Roma.
Subjekt. Ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom
Subjekt,
unterstrichen Ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein.
Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Aber ein Roma.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt. Bahnsteig. Eine U-Bahn fährt ein. Menschen strömen auf die Eingänge zu, die sich öffnen. Die Kamera schwenkt auf eine Frau im Rollstuhl. Sie wird von zwei anderen Frauen in die U-Bahn geschoben. Die U-Bahn fährt an. Die Frau dreht sich rum. Jetzt ist der Titel des Films zu sehen, Natascha. Das ist der Name der Frau im Rollstuhl. Die Frauen steigen aus der U-Bahn aus und suchen den Aufzug. Natascha sagt, wo es lang geht, in Bulgarisch. Der Aufzug fährt ans Tageslicht. Die drei Frauen sind in Wien am Stephansplatz, vor ihnen der imposante gotische Stephansdom. Natascha, ihre Mutter und eine Verwandte sitzen mit mutlosen Gesichtern vor dem Dom. Viele Passantinnen sind auf dem Platz. Puppenspieler, Musiker. Aber keine Bettler, stellen sie fest. Die drei Frauen haben vor, zu betteln. Aber sie gehen wieder hinunter in den U-Bahn-Schacht. Dort treffen sie einen anderen Bettler. Und der erzählt, dass die Polizei die Bettler vertreibt und dass man außerdem nicht viel verdient, obwohl viele Leute unterwegs sind. Das ist das Intro des Films Natascha von Uli Gladig. Es ist ein Dokumentarfilm über Natascha, eine Romni, über ihr Leben in Wien und auch in Bulgarien. Uli Gladig begleitete sie 3 Jahre lang. Sie ist ganz nah an der Protagonistin, fährt zwischen Wien und Bulgarien hin und her, zeigt ihren Alltag, ihre Sorgen und Nöte, ihre Familie und ihren Humor, trotz der drückenden Armut.
15, 20, 30.
Radio Roma Respekt Nummer 24. Uli Gladig und ihr Film Natascha. Wieso gibt es eigentlich schon wieder eine Sendung zum Thema Betteln? In einer Sendereihe, die Radio Roma Respekt heißt. Wie ihr wisst, ist Betteln ja nun kein spezifisches Thema von Romnia. Es gibt eine Menge Menschen ganz unterschiedlicher Herkünfte, die betteln müssen und die keine Roma sind. Dann gibt es wiederum viele Roma, die haben ganz andere Einkommensquellen, leben von ihrer Lohnarbeit oder von ihren Geschäften. In Dresden gibt es immer noch eine öffentliche Debatte um ein Bettelverbot für Kinder. Und diese Debatte ist massiv geprägt von antiromaistischen Stereotypen. In anderen europäischen Städten sind Bettelverbote längst durchgesetzt. Gegen dieses Verbot in Dresden kämpft die Dresdner Bettellobby, die sich nach dem Vorbild der Bettellobby in Wien gegründet hat. Und die Filmemacherin Uli Gladig hat wiederum die Wiener Bettellobby mitbegründet. Sie wurde nach Dresden eingeladen, um ihren Film zu zeigen und um über ihr Engagement zu sprechen. Das Dresdner Publikum in der Kosmothek war von dem Film sehr berührt und spendete spontan Geld für Natascha. Uli Gladigs Film schafft ein tiefes Verständnis für die Situation von Bettelnden in mitteleuropäischen Großstädten. Der Film zeigt sie in ihrer Würde, auf Augenhöhe und ganz als normale Menschen, die alles in Bewegung setzen, damit ihr Leben und das Leben ihrer Kinder lebbar bleibt. Dass der Film Natascha so berührt, liegt sicherlich auch daran, dass er aus dem Aktivismus von Uli Gladig entstanden ist. Ihr hört in der nächsten Stunde ein Interview mit Uli Gladig, Filmemacherin und solidarische Aktivistin aus Wien. Es geht um die Wiener Bettellobby und um die Entstehungsumstände des Films Natascha. Ich sitze hier mit Uli Gladig und Uli ist Filmemacherin aus Wien und hat einen Film gemacht, der heißt Natascha. Der Film ist jetzt 9 Jahre alt und immer noch relevant. Magst du kurz erzählen, wie du den Film Natascha gemacht hast, beziehungsweise wie du dazu kamst, erstmal den zu machen, also was dich bewegt hat und was dich motiviert hat, wie du rangegangen bist? Alles sowas.
Ich habe im Jahr 2001 ein Jahr in Sofia gelebt als Austauschstudentin auf der Kunstakademie in Sofia und habe damals so einigermaßen Bulgarisch gelernt und war in Sofia sehr viel spazieren, weil mir die Stadt auch sehr fasziniert hat, weil es eine sehr schöne, sehr wilde Stadt ist. Und dann bin ich zurück nach Wien und habe auf der Mariahilferstraße einen Bettler kennengelernt und den kannte ich vom Sehen aus Bulgarien. Und mit dem habe ich dann immer wieder, bin ich mit dem Kaffee trinken gegangen und habe mich gefreut, dass ich mit jemandem mein Bulgarisch ein bisschen praktizieren kann und habe halt so mitgekriegt, wie er so lebt als Bettler in Wien. Und damals war in den Medien ganz stark der Diskurs, dass alle Bettler aus Osteuropa von der Mafia nach Österreich gebracht werden, dass da Hintermänner mit Mercedes das Geld abkassieren, dass die Leute gezwungen werden und so weiter. Ja, die fand das sehr spannend. Einerseits dieser Diskurs, andererseits das Leben des Bettlers. Und ich kannte zufällig auch das Viertel, wo der herkam in Sofia. Ein ganz armes Viertel am Stadtrand. Und der hat auch dort in einer Baracke gewohnt, gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben für einen Dokumentarfilm. Glücklicherweise ist der Film dann auch gefördert worden. Es war dann jetzt zwar sehr kleine Förderung, aber immerhin. Und ja, und dann haben wir gedacht, ich mache jetzt über den jungen Mann, begleite ich den und mache einen Dokumentarfilm über ihn. Es kam dann aber so, dass der in Schubhaft kam. Damals war Bulgarien noch nicht in der EU. Dann haben sie den Bettler in Schubhaft genommen. Da habe ich ihn noch besucht, aber dann ist er eben sehr schnell abgeschoben worden. Ich habe ihn dann auch noch in Sofia besucht, aber er hatte dann so einen Einreiseverbotsstempel in seinem Pass. Das hieß dann, ich könnte in Österreich nicht mehr mit ihm reden. Ich habe dann einfach weiter recherchiert, habe in Wien sehr viele Bettlerinnen interviewt aus der Slowakei, aus Rumänien, aus Bulgarien, waren damals aber wenige, weil da gab es gerade so eine Abschiebungswelle nach Bulgarien. Ich habe dann auch eine Zeit lang mit einer slowakischen Familie zu drehen begonnen, bin auch in die Slowakei gereist, wo die herkamen, habe das Dorf gesehen, ihre Problematik dort in dem Dorf, da waren eben auch alle Fabriken geschlossen, wo die vorher gearbeitet haben, es war starke Arbeitslosigkeit, auch Hoffnungslosigkeit und die Leute aus diesem Dorf sind eben nach Wien gependelt, um da zu arbeiten, viele haben halt irgendwelche Schwarzarbeiten gemacht, für ganz prekäre, zu ganz prekären Bedingungen. Und wenn sie gar keine Arbeit finden konnten, haben sie dann gebettelt. Es war aber immer schwierig, mit der slowakischen Familie zu drehen, weil die sprachen halt nicht besonders gut Deutsch. Ich konnte kein Ungarisch, also war eine ungarische Minderheit, auch kein Slowakisch. Und dann habe ich glücklicherweise, wie ich mal in Graz war, dort die Natascha getroffen, eine Bulgarin. Und und dann habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht auch eine interessante Protagonistin sein. Ich habe sie dann auch in Bulgarien besucht und so ein bisschen Vertrauen aufgebaut und habe dann auch mit ihr zu drehen begonnen. Und zeitlang habe ich dann parallel gedreht mit beiden, also mit der slowakischen Familie, mit der Natascha, und habe mir dann aber entschlossen, den Film nur über die Natascha zu machen, weil da kam ich, weil es da halt keine Sprachbarriere gab, schon viel näher ran an die Familie. Und wir haben uns auch sehr gut verstanden. Ja, und so wurde es dann ein Film über die Natascha.
Ich will nochmal zwischenfragen. Ich glaube, für viele Leute ist es jetzt nicht so einfach oder selbstverständlich, in Kontakt zu kommen mit Leuten, die betteln. Wie hast du das gemacht? Also wie war das für dich? Oder konntest du das Vertrauen gewinnen? Hast du da einen speziellen Zugang?
Ich habe die Leute einfach angesprochen und habe halt dann im Gespräch versucht herauszufinden, wo sie herkommen. Und wenn sie ein bisschen Deutsch konnten, dann war es eh leichter. Wenn sie Bulgarisch konnten, ohnehin. Und ja, wenn sie Ungarisch oder Rumänisch sprachen, ich war dann eine Zeit lang mit einem Rumänen unterwegs, der auch Ungarisch konnte, und der hat dann halt ein bisschen übersetzt. Und je länger man dann halt Kontakt mit den Leuten hat, desto mehr lernt man sie kennen und desto leichter tut man auch, sie anzusprechen, und desto mehr kann man auch das Vertrauen dann aufbauen.
Und wie ist es damit, dass möglicherweise die Leute ja auch, die haben ja als Bettlerinnen auch ein Interesse, Geld zu verdienen. Inwiefern spielt dieses Interesse da eine Rolle in dem Kontakt?
Ja, natürlich, das war schon immer eine zentrale Frage, ob, wenn ich jetzt mit ihnen filmen würde, ob ich ihnen dann Geld gebe. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn sie jetzt gerade eigentlich beim Betteln sind und ich sie quasi vom Betteln abhole, dann kann ich ihnen sowas wie eine Aufwandsentschädigung zahlen. Und das habe ich auch im Filmbudget so ein bisschen vorgesehen gehabt. Aber für mich war das schon wichtig, dass quasi das Geld jetzt nicht die Bedingung dafür ist, dass sie sich filmen lassen. Aber es war natürlich immer wieder ein Grenzgang, weil es gab dann welche, okay, die haben gesagt, gut, sie wollen dann mehr Geld und sie zeigen mir dann noch irgendwen. Und ja, es war halt schon natürlich eine schwierige Frage des Abgrenzens auch da. Also ich bin dann auch in so Situationen gekommen, gerade die slowakische Familie, die da in Wien dann in Abbruchhäusern gelebt hatten, also die hatten keine fixe Wohnung, und dann war es mal besonders kalt und dann ließ ich sie bald bei mir schlafen in der Wohnung, und dann kamen die aber eine Woche später dann mit noch mehr Leuten an und wollten dann alle bei mir schlafen, und ja, das war mir dann auch zu viel, und da musste ich dann auch wieder da so eine Grenze machen. Also es fiel mir dann schon schwer, und ich habe aber dann auch daraus gelernt, mir also einfach dann auch wieder einfach so gewisse Grenze aufzuziehen und mich dann, ja, halt so wie das Sozialarbeiter auch machen wahrscheinlich, ja. Es fiel mir dann bei der Natascha leichter, weil die hatte dann doch das Quartier in Graz, also die hat jetzt nicht so unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen hier in Österreich gebettelt.
Okay. Du hattest sozusagen eine ganze Menge mehr Filmmaterial auch, als du letztlich verarbeitet hast, was wahrscheinlich immer so ist bei Dokumentarfilmen. Nach was für Kriterien hast du ausgewählt? Hast du bestimmte Perspektiven? Hast du es auf bestimmte Perspektiven angelegt? Hast du bestimmte Sachen weggelassen, wo du dachtest, erst die kommen da rein und dann aber doch nicht?
Ja, also am Anfang, wie wir geschnitten haben, haben wir schon noch die slowakische Familie mit reingenommen, aber es war dann einfach auch zu verwirrend für den Zuseher. Und es war dann die Geschichte von der Natascha stark genug, und wir haben dann schon das Gefühl gehabt, man kann die Natascha schon auch für andere auch stehen lassen. Und es gab, wir haben natürlich am Anfang so Interviews gemacht, die waren so ein bisschen steif, und also es war so ein bisschen frontal, so eine typische Interviewsituation, und dieses Material haben wir dann nicht mehr verwendet. Ich habe dann immer versucht, Interviews zu machen, wenn sie gerade irgendwas macht, wenn sie gerade kocht oder wenn sie gerade, auch beim Betteln oder wenn sie sich gerade anzieht oder ihre Prothese montiert oder so. Also wir haben dann immer versucht, das ein bisschen lebendiger zu gestalten, sodass man das Gefühl hat, das kommt jetzt so direkt aus ihrem Leben raus, und viel war einfach nur Beobachtung mit der Kamera.
Folgst du da irgendeiner bestimmten Ästhetik, einer bestimmten Filmschule oder irgendeinem bestimmten Filmerinnen-Zusammenhang?
Ich habe Filme überhaupt nicht studiert oder so. Also ich bin da Autodidaktin und habe da gar nicht so ein Wissen drüber. Für mich ist es halt wichtig, also eh so Cinema Direkt sagt man ja dazu, aber da gäbe es ja dann eigentlich keine Interviews. Bei Cinema Direkt ist ja nur dann so ganz die nahe Beobachtung. Aber also mir ist schon ganz wichtig, so die Augenhöhe immer, dass immer die Kamera einfach nicht von oben oder von unten, sondern immer so auf Augenhöhe ist. Dann eine Brennweite, die ganz normal ist, also kein besonderes Tele, kein besonderes Weitwinkel, sodass man halt immer das Gefühl hat, man ist einfach so neben dem Menschen und man spricht mit dem. So, und der Blick, der ganz, also nicht ganz direkt in die Kamera, aber halt so zu mir ging, wo ich so ein bisschen so neben der Kamera, also neben dem Objektiv bin. Also das habe ich das Gefühl gehabt, das erzeugt dann schon so das Gefühl von einer großen Nähe. Und ja, und je natürlicher das dann war halt, desto authentischer kommt es dann rüber.
Also die Situation, in der du gefilmt hast.
Mhm. Genau, und da gibt es eine Szene, die ich sehr mag, da sieht man einfach bei der Kirche. Es war total dunkel eigentlich, viel zu dunkel zum Filmen. Ich habe trotzdem gefilmt. Die Natascha fragt mich da, wie sie jetzt richtig frohe Weihnachten sagen soll. Das kommt ja auch im Trailer vor. Und sie konnte das nicht aussprechen, frohe Weihnachten, und sagt immer Feuer Werner, Feuer Werner. Und das war, wir haben sehr gelacht. Und also solche Situationen. Ich war dann so froh, dass ich einfach die Kamera dann aufgedreht hatte. Es war einfach wichtig, dann auch so lustige Situationen im Film zu haben.
Da sind einige lustige Situationen drin, finde ich. Also wo die einerseits so einen Sprachwitz haben, die Leute. Oder sich Gedanken darüber machen, was Hilfe heißt oder was Maria Hilfer Straße bedeutet und das dann übersetzen ins Bulgarische. Oder der Sohn von Natascha, der fragt, wenn ich jetzt hier runterrolle, sterbe ich dann? Also wo klar ist, das sind alles so Situationswitze. Da dachte ich, die hast du bestimmt auch extra mit reingenommen, oder?
Ja, das hat sie dann oft ganz gut ergeben, ja, dass ich halt gerade gedreht habe. Und es war dann sowas und ich war gerade mit der Kamera drauf und ja, es sind halt dann Glücksfälle. Aber je länger ich dann halt mit der Familie gedreht habe, desto mehr habe ich dann ein Gefühl gehabt dafür, wann es jetzt irgendwie spannend und lustig sein kann oder gut sein kann. Manchmal haben sie ja gesagt, jetzt bitte gib endlich die Kamera weg, wir sind schon total genervt. Das gab es natürlich auch, ja. Also es war echt so, wenn ich in Bulgarien war, habe ich dann bei der Familie gewohnt, da lag die Kamera dann irgendwo rum. Und ich habe dann halt gesagt, hey, ich muss jetzt ein bisschen mitfilmen. Und dann haben sie entweder ja oder nein gesagt. Ist so, wie sie da über die Medikamente sprechen, die sie kaufen, oder wie sie dann die Tasche packt. Aber das sind einfach tolle Situationen, wo man einfach so das Leben gut mitkriegt.
Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass da eine große Nähe entstanden ist und ein großes Vertrauen zu dir. Also es gibt selten solche Dokumentarfilme, meiner Meinung nach. Oder ich habe selten solche gesehen.
Ja, aber also das war mir wichtig und ich war dann ganz froh, dass es funktioniert hat. Eben mit der slowakischen Familie ging das nicht so gut, weil halt die Sprachbarriere da war und mit dem wenigen Deutsch, das die konnten, beziehungsweise mit dem Freund, der mit war, ist es nicht so gut gelaufen.
Ja, die Sprache spielt da sicherlich eine ziemlich wichtige Rolle bei der Verständigung, bei der Herstellung von Nähe und Vertrauen. Klar. Wie ging es dann weiter, als der Film draußen war?
Also ich habe circa 2,5 Jahre lang eigentlich immer wieder gedreht, also so alle paar Monate. Dazwischen habe ich das Material dann angeschaut und also so hat sich, das war das ein Learning by Doing. Und 2008 kam er dann raus, lief dann auf dem österreichischen Dokumentarfilmfestival bei der Diagonale und da wurde er eigentlich sehr gut aufgenommen, auch von der Presse. Und so kam das dann ein bisschen in Bewegung, also weil ja überall in Österreich eben das Betteln ein Thema war, weil immer mehr Leute aus Osteuropa kamen, die eben auch zum Betteln nach Österreich kamen, lief der Film dann eigentlich oft und gut und ich wurde eingeladen zu Diskussionen, es gab Medienberichte darüber.
Hast du den Eindruck, dass der Film dazu beigetragen hat, dass der Diskurs über das Betteln sich verändert hat in Österreich? Oder hat er sich generell nicht so sehr verändert, wenn die Bettelverbote immer noch bestehen?
Also ich glaube schon, dass viele Leute durch den Film, die den Film gesehen haben, schon ein anderes Bild bekommen haben auch und dann vielleicht anders Bettlern begegnen. wenn Sie den Film gesehen haben. Ich glaube schon auch, dass er den Diskurs verändert hat, also wenn Journalisten offen waren und sich halt diese Seite auch ansehen wollten oder halt die Realität auch kennenlernen wollten und sich Bettlerinnen gegenüber geöffnet haben, dann hat das sicher auch den Diskurs, also da war der Film schon auch mit ein Teil davon, ja, aber nicht nur der Film, weil es gab ja auch andere Leute, die zu dem Thema Betteln gearbeitet hat, die Videos gemacht haben, die Bücher darüber geschrieben haben, die Bettlerinnen an die Öffentlichkeit geholt haben.
Magst du mal ein paar aufzählen, also so ein paar Links setzen?
Ja, es gab zum Beispiel in Salzburg gibt es eine Initiative, die mit Bettlerinnen arbeitet. Die haben auch Videos gemacht, Interviews gemacht, dann auch ein wissenschaftliches Feldforschungsprojekt dazu. Also das war dann auch richtig finanziert. Weil es dort auch immer diese Bettelmafia, diesen Bettelmafia-Mythos auch ganz stark gab. Dann gab es in Wien gibt's eine Wissenschaftlerin, die auch Feldforschung gemacht hat, vor allem mit bettelnden Frauen, ganz viele Interviews mit Frauen gemacht hat. Dann gibt es in Graz die Vinzenzgemeinschaft, das ist eine kirchliche Gemeinschaft, die eine Notschlafstelle für Bettlerinnen, also oder speziell halt für Menschen auch aus Osteuropa, die ja sonst keinen Zugang zu Notschlafstellen in Österreich haben, geschaffen hat, und die haben natürlich auch ganz starken Kontakt zu den Menschen, die bei ihnen schlafen, und die haben die auch immer wieder über die Medien in die Öffentlichkeit geholt.
Okay, dann kommen wir mal weg von dem Film vielleicht und mehr hin zu deiner anderen Aktivität bei der Bettellobby. Wenn du jetzt schon so ein Umfeld erwähnst, was sich da mit Bettlerinnen oder mit Leuten, die betteln, in verschiedener Weise beschäftigt, also karitativ oder aufklärend der Mehrheitsgesellschaft gegenüber, wie kommst du zur Bettellobby in Wien?
Also es war so, da gab es eine Armutskonferenz hieß das, und da hat sich schon eine Gruppe von Leuten getroffen, die zu dem Thema Betteln gearbeitet hat, also Sozialarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen, da war ich aber noch nicht dabei, und die haben einen Arbeitskreis Betteln gegründet, und dann gab es in Wien von der Straßenzeitung Augustin eine Diskussionsrunde, da war ich dann auch eingeladen, und dann waren ein paar von diesem ganz frisch gegründeten Arbeitskreis und ich kam dann eben zu diesem Arbeitskreis und habe dann dort quasi mitgearbeitet. Also so oft haben wir uns nicht getroffen, einmal im Monat. Aber das Ziel war, medial aufzutreten und unsere Erkenntnisse zum Leben von Bettler und Bettlerinnen publik zu machen und an die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann haben wir uns ab 2009 Bettellobby genannt. Wir fanden das irgendwie so lustig, weil normalerweise haben immer die Reichen ihre Lobbys und jetzt haben auch die Bettler die Lobbys. Wurde auch sehr kritisiert, dieser Name, ja, aber es ist ganz gut aufgegangen. Und es gab ja immer wieder in den Medien ganz negative Berichterstattungen, aber immer mehr Journalisten, die sich dann an uns gewandt haben, und da sind wir eigentlich recht schnell recht bekannt geworden. Es haben sich dann in anderen Städten in Österreich auch Menschen zusammengetan, die eben verstärkt zu dem Thema gearbeitet haben. Und es gab dann immer mehr so eine österreichweite, also ab 2011 gab es dann, glaube ich, die erste österreichweite Vernetzung. Und wir sind jetzt mit den anderen, in den anderen Bundesländern auch so im Kontakt. Einige haben sich jetzt auch Bettellobby genannt. Es gibt jetzt eine gemeinsame Webseite. Und die Leute aber in den Bundesländern arbeiten ganz unterschiedlich. Manche kommen mehr so aus der sozialarbeiterischen Ecke, andere wieder mehr aus der künstlerischen, aktionistischen, aktivistischen Ecke. Aber es gibt halt da jetzt ganz starken Infoaustausch, und wir tun uns auch gegenseitig die Materialien, die wir erarbeiten, zur Verfügung stellen. Ja.
Ja, diese Website, die kommt mir vor wie so ein Konvolut von super reflektiertem Wissen. Wie sieht denn da so der Alltag einer Bettellobbyistin aus? Also was machst du und was macht ihr ganz konkret an ganz bestimmten, ganz normalen Tagen im Alltag?
Also ich mache jetzt nicht jeden Tag irgendwas zu dem Thema. Aber damals halt, als der Film rausgekommen war, war das natürlich, Also ich bin dann sehr viel gereist mit dem Film, bei vielen Veranstaltungen gewesen. Also es war dann auch so ein bisschen mein täglich Brot, weil ich halt auch für diese Reisen, für die Auftritte auch Geld verdient habe, die DVDs verkauft habe. Also die anderen haben das ja alle ehrenamtlich gemacht, aber bei mir war das dann schon so ein bisschen auch beruflicher. Also das hat sich dann so vermischt, ne? Die Battle Lobby, aktivistische Arbeit und andererseits die Vermarktung auch des Films. Wir jetzt von der Battle Lobby Wien kommen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Es sind einige Sozialarbeiterinnen dabei, das sind Künstlerinnen dabei, ich als Filmemacherin, dann haben wir eine Schauspielerin, die sich auch immer wieder mit dem Thema Armut beschäftigt, einen bildenden Künstler, der auch immer wieder zu diesem Thema gearbeitet hat. Und deswegen ist unsere Aktivität auch sehr unterschiedlich gewesen über die Jahre hinweg. 2013 haben wir dann das Rechtshilfetreffen ins Leben gerufen. Deswegen, weil wir mit einem Anwalt in Kontakt kamen, den das Thema auch sehr interessiert hat, und der meinte, er machte für uns ehrenamtlich die Einsprüche. Und dann haben wir Flyer gedruckt, da haben wir auch so Unterstützung bekommen von so einer Kulturförderungsgeschichte. Dann haben wir Flyer gedruckt und haben Bettler, Bettlerinnen zu diesen Rechtshilfetreffen eingeladen. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das dann so in Gang kam. Aber mittlerweile wissen sehr viele Leute in Wien, dass es eben dieses Rechtshilfetreffen gibt, dass man da hingehen kann. Da gibt es dann auch meistens so eine kleine Jause und halt so ein Treffen. Und und wer halt Strafverfügungen hat, die schauen wir uns an, kopieren sie, die Leute geben uns Vollmachten und unser Anwalt bzw. auch Leute von uns, die sich juristisch da irgendwie besser auskennen, machen dann die Einsprüche.
Einsprüche und Strafverfügungen, das sind jetzt wahrscheinlich Worte, die in der Bundesrepublik Deutschland den Leuten nicht so geläufig sind. Bei uns heißt das anders, aber vielleicht kannst du mal ganz konkret an einem Beispiel beschreiben, was da so Bettlern passiert ist. Mhm.
In so einer Strafverfügung steht zum Beispiel drin, Sie haben am so und so vielten, um so und so viel Uhr an diesem und jenen Ort in der Fußgängerzone durch folgende Begehungsweise an einem öffentlichen Ort in gewerbsmäßiger Weise um Geld oder geldwerte Sachen gebettelt. Sie haben kniend mit einem Pappbecher in der Hand vorbeigehende Passanten um Geld angebettelt. Sie wurden zuletzt mehrfach beim Betteln beobachtet und gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten haben sie angegeben, dass sie nur zum Bestreiten ihres Lebensunterhaltes betteln. Ihr Aufenthalt in Wien dient somit der ausschließlichen Zweck, der berufsmäßigen Bettelei nachzugehen und sich damit eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen. 100 Euro Strafe. Genau. Und wir haben eben genau diese Strafverfügung beeinsprucht, weil die Bettlerinnen hat gesagt, sie hat nie dem Polizisten gesagt, dass sie nur nach Wien gekommen ist, um hier zu betteln, denn eigentlich sucht sie Arbeit und sie hatte auch schon mal Arbeit in Wien. Und genauso haben wir das dann in den Einspruch hineingeschrieben. Und dem wurde dann, also das Verfahren, in dem Fall wurde das Verfahren dann einfach eingestellt. Bei anderen Verfahren ist es dann so, dass wir zum Verwaltungsgericht gehen, dass es dort eine Verhandlung gibt, dass die Bettlerin, der Bettler mitgeht, dass der Polizist dann nochmal einvernommen wird. Aber meistens können sich die Polizisten gar nicht mehr erinnern, was das war. Und wir können meistens beweisen, dass es anders war, weil die Bettlerin doch mal irgendwo sich beim Arbeitsamt gemeldet hatte und beweisen konnte, dass sie mal gearbeitet, also nicht nur wegen Bettelns nach Wien gekommen ist.
Also der Straftatbestand, der wäre dann, die Person kommt nach Wien, um dort zu betteln. Aber wenn jemand nach Wien kommt, um möglicherweise auch noch andere Dinge zu tun, ist es dann okay, wenn jemand bettelt? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also man kann, also das heißt, dieses Vergehen heißt gewerbsmäßige Bettelei. Das ist auch, haben sie irgendwann dazugefügt zu den Bettelverboten in Wien. Und das heißt, wenn jetzt jemand nur zum Zweck des Bettelns nach Wien kommt, dann würde das gewerbsmäßige Bettelei sein. Wenn jemand aber nach Wien kommt, um hier Arbeit zu suchen, und dann aber aus einer Notsituation heraus betteln geht, um kurzfristige Notsituationen zu überbrücken, dann ist es schon keine gewerbsmäßige Bettelei, weil das muss erlaubt sein.
Okay, also wenn sozusagen davon gesprochen wird, dass in Wien ein Bettelverbot herrscht, dann betrifft das nur die gewerbsmäßige Bettelei. Und wenn man aber irgendwie so in Not kommt, dann ist das okay.
Ja, also es gibt vielfältige Bettelverbote. Aggressives, aufdringliches, organisiertes, gewerbsmäßiges Betteln sind verboten. Und dann noch das Betteln mit Kindern ist auch verboten oder das Betteln von Kindern. Und die Strafverfügungen, die diese Bettler und Bettlerinnen bekommen, sind ganz unterschiedlich. Genau. Also organisiert Betteln zum Beispiel heißt, wenn zwei oder drei Bettlerinnen gemeinsam sich zum Betteln verabreden und dann quasi vis-à-vis auf der Straße sitzen und Blickkontakt haben, dann kann ihnen schon dieses organisierte Betteln quasi nachgewiesen werden.
Gibt es da irgendwie konkrete Kriterien dafür, ab wann das organisiert ist und ab wann nicht mehr?
Ich glaube, drei Bettler müssen sein, zwei oder drei Bettler. Aber eben, das ist alles so schwammig formuliert. Ja. Aber in Wirklichkeit sagt, also es hatte da schon Einsprüche gegeben gegen diese Bettelverbote und dann kam dann raus, stilles Betteln zum Überbrücken einer Notlage muss erlaubt sein.
Okay. Es gibt ja da auch in Deutschland jedenfalls ein Grundgesetz, in Österreich ist es vielleicht anders, wo dann immer so von Menschenwürde gesprochen wird. Wiegt das dann eventuell schwerer?
Genau, also ich glaube, bei diesen Verfahren, die es da gab gegen die Bettelverbote, die auch Bettler und Bettlerinnen angestrengt haben mit Unterstützung von Anwälten oder NGOs, wurde dann natürlich mit Grundgesetzen argumentiert. Und also die wurden herangezogen, um diese Bettelverbote zu kippen. Und also es heißt in diesem Spruch, heißt dann in dieser Entscheidung, stilles Betteln muss erlaubt sein.
Wobei dann wahrscheinlich schwierig ist, dass wenn die Polizei bettelnde Leute aufgreift, dass die sich da durchsetzen, also dieses Recht auf Menschenwürde dann entsprechend durchsetzen, vielleicht auch sprachlich. Und da helft ihr dann sozusagen als Bettellobby.
Genau, also wir sagen schon den Bettler und Bettlerinnen, dass wenn sie betteln, sollen sie halt schauen, dass sie den Fußgängerverkehr nicht behindern, dass sie niemanden irgendwie angreifen oder nachgehen. Das wäre nämlich das aggressive Betteln. Und ja, dass sie halt möglichst nicht, also es wird auch manchmal als aggressiv gewertet, wenn jemand sagt, bitte, bitte ein Euro oder bitte hab Hunger. Also sie sollten halt möglichst sich unauffällig verhalten beim Betteln. Dann können wir das gut argumentieren, wenn wir Einspruch erheben.
Und wie nehmen die Leute solche Hinweise an?
Ja, eigentlich schon ganz gut, weil die wollen ja auch keine Probleme mit der Polizei haben.
Vorhin hast du das Stichwort Kinder gesagt, also das Betteln mit Kindern. Wie ist denn die Situation von Kindern, deren Eltern in Wien nach Wien kommen und dort betteln müssen?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Manche nehmen ihre Kinder mit nach Wien, weil sie zu Hause in ihrer Heimat niemanden haben, der die Kinder beaufsichtigt. Andere wieder lassen die Kinder bei Verwandten zu Hause und schicken dann Geld nach Hause. Ja, wir haben halt, es gab seit 2008 gibt es in Wien auch das Bettelverbot mit Kindern. Da gab es nämlich diese Fußball-Europameisterschaft und da wollte man irgendwie das Problem schnell quasi aus der Sicht schaffen, schnell beseitigen und dann hat man schnell dieses Bettelverbot auch eingeführt. Es ist jetzt schon so, dass man keine Kinder mehr sieht oder dass die Leute auch keine Kinder mehr mithaben, weil es war tatsächlich so, dass die Kinder auch weggenommen wurden. Die kamen zur Drehscheibe, und also so ein Kinderheim, und die wurden dann in die Heimatländer abgeschoben, die Kinder.
Wer hat die Kinder weggenommen, den Bettlerinnen?
Die Polizei. Die Polizei hat dann diese Kinder in diese Drehscheibe gebracht. Und mittlerweile haben die Bettlerinnen halt ganz, ganz große Angst, dass ihnen sowas passiert, weil das ist eben vor allem für kleine, aber auch für größere Kinder total traumatisierend. Noch dazu, wo es in dieser Drehscheibe keine Muttersprache oder teilweise keine muttersprachliche Betreuung gab.
Du hattest doch von einem Fall erzählt, wo einer älteren Frau ihr Enkelkind weggenommen wurde, was 4 Jahre alt war und was ohne der Oma Bescheid zu sagen, wo das Kind hinkommt, von der Polizei mitgenommen wurde. Kannst du das nochmal schildern?
Ja, ich war gerade unterwegs in Wien und dann habe ich eine Bettlerin getroffen, die ich kannte, und die hat gesagt, gut, dass du kommst. Da gibt es eine Frau und die hat gerade ein großes Problem. Und dann wurde ich mitgenommen zu der Frau, die hat total geheult und die meinte, ja, die hätten ihr das Kind abgenommen. Sie hat mit dem Kind gebettelt, sie wusste nicht, dass das verboten ist. Sie ist erst seit kurzem in Wien. Dann bin ich mit dieser Frau zur Polizeistation gegangen, wo das passiert ist, und der Polizist hat gesagt, ja, das Kind wurde abgenommen, Verdacht auf Menschenhandel. Dann wusste ich eh schon, dass das Kind sich in der Drehscheibe ist. Dann habe ich in der Drehscheibe angerufen und habe dann auch erfahren, dass das Kind tatsächlich dort ist. Und dann habe ich auch durchgesetzt, dass die Frau hinkommen darf, um das Kind dort zu sehen. Ich konnte da nicht mit, weil ich musste zu meinem eigenen Kind. Aber es war dann ein langes Hin und Her, weil die Drehscheibe sich geweigert hat, das Kind der Oma mitzugeben. Ich habe dann eben mit der Drehscheibe telefoniert und habe dann durchgesetzt, dass wenn wir die Mutter in Bulgarien anrufen und die Mutter kommt, dass das Kind dann der Mutter mitgegeben werden muss. Die Mutter muss halt entsprechende Dokumente mitbringen. Obwohl die Oma hatte auch einerseits eine Bestätigung von der Mutter, dass sie mit dem Kind ins Ausland reisen darf, andererseits auch den Reisepass des Kindes natürlich dabei. Aber es war Verdacht auf Menschenhandel. Ja. Es kam dann zwei Tage, das Kind war dann insgesamt zwei Tage dort und nach zwei Tagen kam dann die Mutter aus Bulgarien angereist. Die hatte natürlich kein Geld für ein Flugzeug, die ist dann mit dem Bus, es dauert von ganz hinten in Bulgarien zwei Tage bis nach Wien. Und dann sind wir gemeinsam hingegangen und haben dann das Kind mitbekommen. Aber das normale Prozedere wäre gewesen, dass das Kind nach einigen Tagen in ein Kinderheim nach Bulgarien abgeschoben worden wäre und diese Drehscheibe hatte sich nicht einmal die Telefonnummer oder die Adresse von der Mutter, die die Großmutter angegeben hat, notiert. Also die haben da jetzt nicht geschaut, okay, wenn das jetzt doch kein Menschenhandel ist, wie man dann in Bulgarien schnellstmöglich die angebliche Mutter ausfindig und informieren könnte. Das war denen, die sind einfach davon ausgegangen, das ist jetzt Menschenhandel. Also das wäre dann so gewesen, dass dieses Kind irgendwie möglicherweise sehr, sehr lange in diesem bulgarischen Kinderheim gewesen wäre, bis die Familie die ausfindig gemacht hätte. Was ja für ihr Kind wirklich total oder für die ganze Familie total traumatisierend ist. Und ich wollte dann damit groß an die Medien gehen. Ich habe dann auch Fotos gemacht von der Familie, aber die hatten irrsinnige Angst, dass das Kind dann wieder, die haben geheult. Also das war total emotional, wie wir das Kind abgeholt haben. Das Kind war völlig verstört. Das ist dann auf der Oma draufgeklebt und hat, sobald sich irgendwer dem Kind genähert hat, hat die total zum Brüllen begonnen. Weil die natürlich ganz starke Beziehung zur Oma hat. Die ist, also wird vor allem von der Oma großgezogen, was in Bulgarien auch keine Seltenheit ist. Und die Mutter hatte noch ein zweites Kind, das eben schwer körperbehindert ist, um das sich die Mutter vor allem kümmert. Und die Oma hatte das Kind mitgenommen, weil die war in Deutschland bei Verwandten, ist dann über Wien wieder zurückgereist nach Bulgarien und hat halt in Wien kein Geld mehr gehabt und hat versucht zu betteln.
Was denkt sich da eigentlich so eine Institution wie diese Drehscheibe dabei, so ein derartig unglaublich kindswohlgefährdendes Verhalten an den Tag zu legen? Von wem kriegen die das Mandat dafür und wie kommen die zu solchen Verhaltensweisen und zu solchen Handlungen? Was steckt dahinter? Haben die irgendeine Ausbildung, eine Berufsausbildung oder warum machen die das so?
Ja, das waren schon sind natürlich ausgebildete Sozialarbeiter, die das leiten dort. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Gerüchte über Bettlerinnen, über Roma und die sind einfach mit diesen Gerüchten sehr, sehr stark verhaftet. Und also da fehlt dann irgendwie die Möglichkeit zu denken, dass das eben kein Menschenhandel ist. Das war für die automatisch Menschenhandel. Und es gab dann eh sehr, sehr viel Diskussion über diese, also gab es vorher schon, bevor dieser Fall war, aber auch nachher schon. Mittlerweile gibt es eine andere Leiterin von dieser Stelle. Ich habe jetzt nie wieder irgendwas Ähnliches mitgekriegt, aber man weiß natürlich nicht, was dort. Also es gab auch politisch Diskussionen darüber, einen Streit zwischen den Grünen und den Roten in Wien. Ja, also es gibt auch angeblich einen Bericht von der, wie heißen die, Volksanwaltschaft über diese Stelle, der auch sehr kritisch ist, der aber nicht in die Öffentlichkeit kam. Ja, das sind die Gerüchte.
Also ich meine, also Menschenhandel hin oder her, aber jetzt einfach ein Kind in ein Land abzuschieben, in ein Waisenhaus, wo keine der Kontaktpersonen des Kindes darüber informiert wird, wohin. Also ich meine, das kommt ja zwischen Handlungen von Menschenhandel noch viel näher als das, was je wahrscheinlich irgendwelche bettelnden Leute mit Kindern in Wien veranstaltet haben, oder?
Also eben für mich wäre das auch also ich habe überhaupt nicht gepackt, was da passiert ist. Also ich war völlig außer mir. Und ich habe dann natürlich alle möglichen Leute sofort informiert. Also ich habe wieder bei der Jugend- und Kinderanwaltschaft angerufen und die terrorisiert, dass sie tätig werden. Und also wir haben dann schon ganz viele Leute da. Ich habe sofort einen Bericht geschrieben, habe das auf Facebook gestellt. Das wurde auch in mehreren Sprachen übersetzt, wurde an verschiedene Organisationen geschickt. Also wir haben da schon ganz schön Wirbel gemacht. Und das hat dann auch, also das wurde dann schon auch diskutiert. Aber es wurde halt damit argumentiert, dass es angeblich schon sehr viele Fälle von Menschenhandel mit Kindern gegeben hat. Aber ich habe immer wieder auch bei Stellen, die das wissen müssten, was es da für konkrete Fälle gegeben hat, nachgefragt und habe nie irgendwelche konkreten Antworten gekriegt zu dem Thema. Wie viele Kinder sind es jetzt tatsächlich, die von Menschenhandel betroffen sind? Also ich weiß, also ich vermute, es gab in Wien eine Zeit lang Kinder, die wurden betteln geschickt und die mussten dann auch so, also Zwangsprostitutionsgeschichten waren das. Das habe ich, einmal habe ich so einen Buben gesehen, wo ich mitgekriegt habe, dass sich der auch anbietet. Der ging betteln und der hat sich gleichzeitig, also hat so seine Dienste angeboten. Das habe ich beobachtet. Also sowas gibt's oder gab's auch, aber es war dann auch nicht so, dass es da große Aufklärung und Aufdeckung drüber gab. Da fehlen der Polizei anscheinend auch die Ressourcen. Natürlich ist sowas problematisch und das muss auch bekämpft werden. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie sinnvoll und gut bekämpft wurde. Wenn man die Kinder dann einfach nur in eine Drehscheibe sperrt und dann das Heimatland abschiebt, ist das jetzt keine Lösung des Problems. Oder wenn man Bettelverbote fordert, um solche Sachen zu unterbinden, ist das auch keine Lösung des Problems. Weil die machen halt, dass diese Anbahnung für diese sexuellen Zwangsgeschichten dann halt irgendwie anders und nicht übers Betteln.
Also ich meine, Zwangsprostitution ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ein ganz anderer Straftatbestand, wo ganz andere Strukturen eigentlich greifen. Also das ist ja ein Verbrechen, ja. Und da ist sozusagen mit der Abschiebung des Opfers das Verbrechen nicht sinnvoll behandelt in einem Rechtsstaat. Also und ist irgendwie eine ganz andere Kategorie von Erscheinung im öffentlichen Raum, oder?
Ja, wir haben halt dann in Wien beobachtet, dass diese ganzen Geschichten so ein bisschen vermischt werden. Es wird dann alles mafiös und problematisch und also total überproblematisiert und es werden dann nicht die richtigen Lösungen für die Probleme angeboten, weil eben ein generelles Bettelverbot löst diese Problematik der Armut, die dann eben solche Auswüchse teilweise auch haben kann, nicht.
Lass uns über Armut sprechen. Weil das Betteln ist ja nur eine Erscheinungsform, also eigentlich irgendwie auch so ein bisschen wie die Spitze des Eisbergs, eines Phänomens, was so der Bürger und die Bürgerin so mitkriegen, wenn sie durch die Straßen gehen. Aber da stecken ja noch ganz andere Lebensverhältnisse und Arbeitsverhältnisse dahinter, zum Beispiel eben wie die Leute wohnen und wie sie versuchen, auch Arbeit zu finden. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Also wie Leute, die betteln müssen, wohnen? Und warum sie möglicherweise betteln?
Ja, es ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt, ich habe in Bulgarien, also Bulgarien kenne ich halt am besten, aber auch ein bisschen die Slowakei, aber da habe ich schon ganz unterschiedliche Wohn- und Lebenssituationen erlebt. Also einerseits eine Barackensiedlung am Stadtrand von Sofia, die nur aus Baumaterialien hergestellt wurde, wo es wirklich ganz, ganz schlimme Armut gibt. Da haben die Leute im Winter aus Autoreifen ein Feuer gemacht, um sich zu wärmen. In dieser Siedlung war niemand älter als 35 Jahre, weil die Leute dann einfach sterben, ja, aus Krankheiten und Hunger und so weiter. Die Erwachsenen waren, also sie haben meistens, also und die Kinder auch haben so Klebstoff geschnüffelt, sie haben sehr, sehr viel, sehr schlechten Alkohol getrunken. Also Und sie haben davon gelebt, von Mülltonne zu Mülltonne zu gehen und ja, Brauchbares zu sammeln. Aus solchen Siedlungen schaffen es die wenigsten, zu einem Ticket zu kommen und nach oder sich überhaupt einen Reisepass von den Behörden ausstellen zu lassen und nach Westeuropa zu fahren, ja, mit dem Bus. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt Kinder wirklich irgendwie verkauft werden, dann sind das Leute, die dann in solche Siedlungen gehen und dort so Kinder holen oder so. Ja? Das kann ich mir nur am ehesten vorstellen, weil dort ist wirklich Armut bis zum, ja, unvorstellbare Armut und ja, totaler Niedergang einfach. Es gibt aber dann natürlich, also die Leute, die es dann eher schaffen, nach Westeuropa zu fahren, die sind dann nicht so in ganz so einer schlimmen Situation, sondern die haben dann doch meistens irgendwo noch eine Wohnung oder vor kurzem noch einen Job gehabt oder zumindest ein bisschen Perspektive. Die haben zumindest so viel Geld noch, sich einen Reisepass zu kaufen oder eine Identitätskarte ausstellen zu lassen, Busticket oder können sich das Geld ausborgen von jemandem, um sich ein Busticket nach Wien zu leisten oder nach Dresden oder so. Um mit der Hoffnung, hier Arbeit zu finden oder hier irgendwie die Situation zu verbessern. Also ich kenne auch sehr viele Leute, die jetzt nicht zum Betteln nach in den Westen gekommen sind, sondern halt als Erntehelfer arbeiten, in irgendwelchen Fabriken arbeiten, am Bau arbeiten, meistens zu Dumpingpreisen, meistens nicht sozialversichert, meistens dann in irgendwelchen Löchern wohnen, sich nicht einmal ordentliche Wohnungen drum leisten, aber die machen das halt, weil das immer noch besser ist, als in den Heimatländern quasi zu verhungern.
Kannst du mal ein Beispiel sagen für so eine Wohnsituation?
Ja, in Wien kenne ich einige Häuser, aber das sind meistens so Abbruchshäuser, also die dann irgendwann mal abgerissen werden, wo dann ein Neubau hinkommt und die werden dann quasi noch, bevor sie dann abgerissen werden, versucht man dann noch richtig Kohle damit zu machen, weil man kann diese Wohnungen nicht mehr im normalen Mietmarkt vermieten, weil halt sie Substandard sind, also da fehlen halt dann die Heizungen und so. Und die werden dann an Massenquartieren an armutsbetroffene Menschen vermietet. Da wohnen halt dann viele Leute in einem Zimmer, da sind die Matratzen übereinander gestapelt, da gibt es dann meistens einen Preis für eine Matratze, 6 Euro. Das ist so der gängige Preis jetzt in Wien. Ja, aber dann gibt es meistens keine richtige Heizung, sondern nur so einen Heizstrahler. Ja, und in diesen Häusern wohnen natürlich auch Bettler, aber die meisten Leute, also wenn ich in so Häusern war, die meisten Leute, die da wohnen, arbeiten irgendwo.
Und hast du da noch so ein paar andere Beispiele für so Schicksale, was Leute arbeiten, was denen passiert ist, ob die das Geld vielleicht auch gekriegt haben oder gar nicht gekriegt haben, also ihren Lohn?
Also vor kurzem war ein Pärchen bei uns in der Rechtsberatung und die haben erzählt, dass sie immer wieder für Restaurants arbeiten, also hinten als Abwäscher, so als Küchenhilfen und Abwäscher, und dass ihnen auch schon passiert ist, dass sie dann einfach rausgeschmissen werden und ihnen wird einfach das Geld nicht ausgezahlt. Die haben ja auch keinen Arbeitsvertrag und nichts. Und es gibt aber in Wien jetzt so eine Stelle, die heißt UNDOC. Die wird jetzt von der Gewerkschaft bezahlt und die kümmert sich auch um diese Leute, um diese undokumentiert arbeitenden Menschen und verhilft ihnen zu ihren Rechten, weil die müssen ja auch angestellt werden, ne?
Das sind vielleicht Fakten, die auch nicht so unbedingt in das Bild von der Bettlerin oder vom Bettler passen in der Mehrheitsgesellschaft.
Ja, aber eben wie gesagt, die Leute, die zu uns in die Rechtsberatung kommen, die arbeiten dann zwischendurch, die sind ja auch sehr froh, wenn sie dann wieder mal einen Job haben, dann arbeiten sie. Manchmal geht das auch gut und sie kriegen auch was bezahlt, zwar meistens sehr schlecht, aber immerhin. Aber wenn sie dann keinen Job haben, gehen sie betteln, um sich das Geld zu verdienen, damit sie sich die Heimreise leisten können oder um also einfach auch als Überbrückung zu hoffen, dass dann wieder was anderes kommt.
Oder damit sie sich weiterhin die überteuerte Wohnmöglichkeit für 6 Euro pro Nacht leisten können.
Ja, genau. Ja.
Nochmal zum Stichwort Kinder und zwar zum Stichwort Schule. Also in Dresden ist es immer so, das wichtigste Argument für das Bettelverbot gewesen, dass eben das Kindeswohl gefährdet ist, wenn Leute mit Kindern zusammen betteln, weil die Kinder gehen ja dann nicht in die Schule oder in eine andere Betreuungseinrichtung. Wie ist es in Wien? Also was habt ihr da so für Aktivitäten losgetreten?
Wie damals das Bettelverbot für Kinder eingeführt wurde, da gab es bei uns in der Bettellobby ein paar Leute, die sich besonders damit auseinandergesetzt haben. Und wir haben gefordert, dass die Abschaffung aller Bettelverbote, weil die Argumentation war, es ist besser, man sieht die Kinder auf der Straße, dann kann man nämlich auch sozialarbeiterisch aktiv werden, dann kann man was machen für die Kinder, dann kann man sie einschulen, dann kann man ihnen, also man kann einfach was für sie tun. wenn es die Bettler, Bettlerinnen, die Kinder nicht mehr mitnehmen, was wir dann eben auch erlebt haben. Die haben dann die Kinder oft, wenn sie jetzt in Bulgarien niemanden hatten, der auf die Kinder aufpasst, dann sind die Kinder dann oft einfach in der Wohnung geblieben, die halt dann meistens keine gute Wohnung war, sondern ein überteuertes, schimmeliges, nasses Kellerloch, ein finsteres. Und dann waren halt die Kinder den ganzen Tag dort und auch unbeaufsichtigt. Und ja, und niemand wusste, dass die überhaupt hier sind. Und wir haben gesagt, es wäre sehr wichtig, dass es eine niederschwellige Einrichtung gibt, wo zum Beispiel die Eltern ihre Kinder tagsüber hinbringen, wo die Kinder, die nicht schulpflichtig sind, ja, spielen können, so eine Art ganz niederschwelligen Kindergarten, ja, wo die irgendwie was machen können, sich bewegen können, weil das ja immer noch besser ist, als eben in einer Wohnung zu sitzen oder mit den Eltern betteln zu gehen. Mittlerweile ist es so, dass wir im Rahmen unserer Rechtsberatung auch immer die Leute fragen, ob sie ihre Kinder hier haben und ob sie in die Schule gehen, und dass wir den Kindern anbieten, ihnen zu helfen, sie einzuschulen, weil es besteht ja auch Schulpflicht in Österreich. Also jedes Kind, das sich in Wien aufhält, das im schulpflichtigen Alter ist, muss eigentlich zur Schule gehen. Und da haben wir dann eigentlich schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder haben sich ja sehr gefreut, dass sie in die Schule gehen, sich gefreut, mit anderen Kindern zusammenzukommen, die Sprache zu lernen. Das sind einige Kinder, die wir eingeschult haben, mittlerweile sehr, sehr aufgeblüht. Die können super lesen, super schreiben, können super Deutsch, die kommen zur Rechtshilfe mit und übersetzen für ihre Eltern. Und haben einfach auch sehr profitiert davon. Natürlich gibt es dann auch andere Kinder, wo die Eltern es nicht schaffen, ein bisschen ein stabiles Leben hier aufzubauen, wo halt eben die Grundsituation so schwierig ist, dass die dann halt wieder mit den Kindern, einfach die Kinder wieder aus der Schule genommen sind und wieder zurückgegangen sind nach Bulgarien. Die Kinder sind dann halt einfach wieder verschwunden. Das haben wir schon auch erlebt. Ja.
Also ist es praktisch eher ein Angebot für Kinder, die auf lange Sicht in Wien bleiben, und für Kinder, deren Eltern so temporär eher da sind oder eben das nicht schaffen, dort Fuß zu fassen, die sind dann einfach wieder weg.
Ja, wenn sie es nicht schaffen, die Wohnsituation aufrechtzuerhalten, wenn sie zu wenig Geld verdienen, dann was sollen sie anders machen, als wieder zurückzugehen? Weil Anspruch auf Sozialleistungen haben sie nicht, solange sie nicht irgendwie mal länger gearbeitet haben in Österreich. Sie haben ja keinen Anspruch auf eine Wohnung oder so. Also bleibt ihnen nichts anderes über, als dann wieder zurückzugehen oder in ein anderes Land zu gehen, wo sie vielleicht auch einen Job finden. Ja, also viele der Bettlerinnen, die wir kennen, waren auch schon mal in Spanien und haben dort auf Plantagen gearbeitet oder in Fabriken gearbeitet.
Und das mit dem Kindergarten, die Idee mit dem Kindergarten, habt ihr die irgendwie umsetzen können in einer gewissen Weise?
Wir nicht, aber es gibt jetzt mittlerweile so ein kleines Projekt, aber da geht es jetzt auch weniger um Kinder, sondern mehr um Erwachsene, wo die Bildungsangebote bekommen. So, ja. Das ist aber speziell jetzt für Roma. Da muss man dann auch noch dazu sagen, dass viele Bettler zwar als Roma wahrgenommen werden, aber keine Roma sind. Also wir fragen manchmal auch die Leute oder sie erzählen es uns auch oder sie sprechen Romanes miteinander, dann kriegt man es mit, dass die halt Roma sind. Und andere wieder eben sind keine Roma. Also gerade aus der Slowakei, das sind viele, die der ungarischen Minderheit angehörten. Und aus Rumänien haben wir mit einer großen Gruppe von Menschen zu tun, die sagen, sie sind Rudari, das ist eine eigene Minderheit. Ja, manche sagen, die gehören doch zu den Roma, andererseits wieder nicht, aber die sprechen jetzt kein Romanes. Ja, ich glaube, eben zu dem Thema Roma und Betteln sollte man was sagen. Also, was ist ja, wird dann immer, also in den Zeitungen ganz gern geschrieben, dass das halt so Roma-Clans sind oder so, ja. Und das finde ich auch sehr problematisch, wenn dann das Thema Betteln und Roma so zusammengeworfen wird, weil Betteln ist kein Roma-Thema, sondern Betteln ist ein Armutsthema. Und es gehen Leute dann betteln, wenn sie keine andere Möglichkeit haben zu überleben. Es gibt natürlich auch Menschen, die betteln gehen, weil sie irgendwie so eine Überzeugung haben und weil sie einfach auch Lust haben, das zu machen. Aber das ist wirklich die absolut verschwindende Minderheit und das sind, also das ist jetzt nicht so, weil es wird dann oft gesagt, so auch in den Medien, ja, die Roma, die machen das halt lieber, damit sie, weil sie nicht arbeiten wollen, weil ihnen irgendwie diese Arbeitsscheu angedichtet wird. Aber das ist natürlich absoluter Humbug.
Also die Tätigkeit des Bettelns ist nicht an irgendeine Ethnie gebunden oder an eine Kultur?
Natürlich nicht. Also das ist ein Armutsphänomen, würde ich sagen. Und man kann, also das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Weil dann bei uns wird dann auch immer argumentiert, okay, und wenn wir jetzt also sozialarbeiterische Angebote für Armutsmigranten aus Osteuropa setzen, dann werden immer mehr kommen. Also einerseits kann man nicht sagen, dass deswegen jetzt mehr kommen, weil wenn mehr Bettler auf der Straße betteln, dann verdienen die auch weniger. Also das ist ja auch so ein bisschen Angebot und Nachfrage, was auch die Natascha im Film ganz gut sagt. Wenn zu viele da sind, dann verdient niemand mehr was und dann gehen natürlich wieder welche weg in eine andere Stadt, wo noch weniger sind. Aber ich sage dann auch immer, mit sozialarbeiterischen Angeboten mehr Bettler in eine Stadt zu ziehen, finde ich, ist auch absurd. Also es gibt keine Beweise dafür und andererseits ist es ja auch so, dass gerade Länder wie Österreich oder Deutschland durch die Osterweiterung extrem profitiert haben. Ja, das sind viele Firmen, die da dort Unternehmen aufgekauft haben, die dort ihre Waren anbieten, die der heimischen Wirtschaft nicht unbedingt gut getan haben, sondern die eigentlich dort noch mehr Arbeitslosigkeit und Armut produziert haben. Diese Firmen müssen natürlich hier bei uns auch Steuern zahlen und es sind schon Millionen, wenn nicht Milliarden, nach Österreich, nach Deutschland zurückgeflossen. Und insofern dann sage ich, haben wir auch eine gewisse Bringschuld, uns auch um die Armen, die dort produziert wurden, uns zu kümmern. Also ich habe zum Beispiel ganz speziell, gibt es einen Fall aus der Slowakei, da gibt es eine Kleinstadt, aus dieser Kleinstadt kommen sehr viele Bettler, also Leute auch nach Österreich und betteln hier und einige von denen haben uns erzählt, die haben früher dort in einer Zuckerfabrik gearbeitet, die wurde vom österreichischen Raiffeisenkonzern aufgekauft und dann geschlossen, weil sie natürlich den slowakischen Markt auch mit ihren Produkten beherrschen wollten. Also sie sind wirklich ganz direkte Verlierer von diesem Aufkauf der Firma durch ein österreichisches Bankenkonsortium. Ich kenne zum Beispiel Schmiede, also die waren früher Schmiede in Bulgarien, die haben so Äxte gemacht und so Pickel, sagt man glaube ich bei euch in Deutschland, und die haben sie am Markt angeboten und die haben dann aber ihr Gewerbe niedergelegt, weil die sagen, ja, diese großen Baumärkte, die es dann immer mehr gegeben hat, in Bulgarien auch, die haben dieses Werkzeug so derartig billig angeboten, dass von ihnen niemand mehr das handgeschmiedete Werkzeug kaufen konnte. Ja, die sind jetzt auch in Österreich und arbeiten oder betteln. Oder zum Beispiel in Sofia hat ein Billermarkt aufgemacht und dort, wo vorher, also wo jetzt dieser Billermarkt steht, war vorher eine Siedlung, wo arme Leute gewohnt haben und diese Siedlung wurde geschliffen, damit der Billermarkt errichtet werden kann. Und die Leute sind dann auch, natürlich mussten die irgendwo anders hin, ins Ausland gehen oder sich einen anderen Platz suchen.
Das ist auch nochmal ein wichtiger Zusammenhang auf jeden Fall. Also das ist das, was ich meinte vorhin, als ich gesagt habe, dass wenn bettelnde Menschen in einer Innenstadt sitzen, da wird das so ein bisschen wie als ein isoliertes Phänomen betrachtet von Menschen, die vorbeigehen. Aber die ganzen einmal die Lebensgeschichten dahinter und die europaweiten wirtschaftlichen Zusammenhänge dahinter, die sind dann nicht so präsent in dem Moment, wo eine bettelnde Person gesehen wird. Genau. Das war ein Interview mit Uli Gladig, Filmemacherin und solidarische Aktivistin aus Wien. Wenn ihr ihren Film Natascha sehen wollt, geht auf Uli Gladigs Website oder auf die Website des Films. Die Adresse ist Natascha der Film mit Minus zwischen den Worten .at.
Das Thema Rom und
unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom, Subjekt, unterstrichen Ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein.
Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Romja.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romja.
Unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt.